Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist doch immer wieder spannend, wenn Ferienzeit ist, wie auf einmal wir auch klein werden. Aber wir müssen uns auch ein Stück davon freimachen. Heute ist ein Tag, wo Jesus zu uns sprechen möchte. Das wünsche ich euch. Er hat auch zu mir gesprochen. Und das ist ja erstmal ganz unabhängig davon, ob wir viele sind oder wenige sind, ob wir laut oder leise singen. Ja, es geht heute um einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, Abvers 15. Den könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr es gleich seht. Also wir haben eine Philipperbriefpause und ja, beschäftigen uns heute hiermit. Und ich lese das einfach mal vor. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Sie schickten ein paar von ihren Leuten und einige Anhänger des König Herodes zu ihm. Die fragten ihn scheinheilig: Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze. Er fragte sie, wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Diese Antwort überraschte sie. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Ja, eine Situation mitten aus Jesus' Alltag. Wie lange mag das Ganze gedauert haben? Dieses Geschehen, dieses Beisammensein einer Gruppe von Menschen, dieses kurze Gespräch. Ich habe schon gesagt, ich denke, es war eine kurze Gegebenheit, von der wir hier lesen. Und wie viele solche Situationen oder ähnliche hat Jesus vielleicht noch am selben Tag erlebt, weil es eben auch so kurz war? Er war in der Stadt, er war unter Leuten, er war umgeben von Menschen, die ihn kannten, die ihn vielleicht auch schon als Messias oder als Retter erkannt haben und angenommen haben, aber er war auch unter Menschen, die das ablehnen und die ihm feindlich gegenüber gesinnt waren. Ich denke, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich sogar mehrere, viele Situationen, solche, ähnliche, am Tag gegeben hat. Also eine recht kurze Gegebenheit. Wir lesen sie hier und es dauert vielleicht ein, zwei Minuten, das vorzulesen. Und deswegen scheint das irgendwo auch ein Stück weit gewöhnlich gewesen zu sein. Gewöhnlich für Jesus, gewöhnlich für die Menschen, die bei ihm waren. Eine gewöhnliche Begegnung zwischen Jesus und Menschen. Und es ist klar, es gibt die einen, die zu ihm halten und die anderen, die nicht zu ihm halten. Das waren oft die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Situation könnte gewöhnlich und gewöhnlich kann auch unbedeutend sein. Und so könnte die Situation bleiben, wenn Jesus nicht sofort, also wirklich sofort, sehr persönlich wird. Er wird persönlich gegenüber seinen Zuhörern, die bei ihm standen, und jetzt haben wir diesen Text überliefert bekommen in der Bibel und lesen ihn, und deswegen wird der Text auch uns gegenüber sehr persönlich. Das ist eigentlich für jemanden, der Bibel liest, irgendwo auch selbstverständlich. Ja, ich gehe davon aus, Jesus spricht zu mir. Aber ich merke selbst, wenn ich Bibel am Stück lese, dass man eben auch dann mehrere solche Sachen ineinander liest und dann kann es eben auch gewöhnlich sein. Aber hier sehen wir und gleich sehen wir, dass Jesus hier sehr schnell persönlich wird. Er hätte ja auch allgemein antworten können. Man hätte sich unterhalten können über politische Systeme, also das System der Römer, ja, die Römer waren im Besatzungsmacht, man hätte jetzt über Glaube und Religion allgemein sprechen können, Aber das ist eben nicht so, sondern Jesus stellt hier direkt eine konkrete Frage, die die Menschen anspricht und wo man auch ins Nachdenken kommen sollte, wie sieht es denn jetzt mit mir aus? Am Schluss lesen wir, er sagt, gebt Gott, was ihm gehört. Und ich muss schon sagen, bei dieser Aussage, da kriege ich schon ein leichtes Kribbeln in meinem Bauch. Ich soll Gott geben, was ihm gehört. Und auf die Situation bezogen, entwickelt man dann schon auch ein anderes Verständnis. Es ist eben kein allgemeines Gerede jetzt, wie ich schon sagte, über den Kaiser, über die Politik der Römer. Ist es gut, dass sie da sind? Ist es schlecht, dass sie da sind? Auf einmal merke ich, da bin ich doch angesprochen. Ich soll Gott geben, was ihm gehört. Ja, was in meinem Leben gehört denn Gott? Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, natürlich alles. Das ist immer so die Antwort, alles gehört Gott. Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit natürlich, war mir auch wichtig, mir Zeit zu nehmen und habe mich gefragt, auch auf die Schnelle, so, was gehört Gott? Und was fällt einem denn dann als erstes so ein? Könnt ihr mal kurz überlegen, was fällt euch ein? Also ich habe mir ganz schnell gedacht, ja, mein Haus, mein Hof, mein Garten. Irgendwie so normale Dinge, ein Haus oder eine Wohnung, ja, wir wohnen ja alle irgendwie und irgendwo. Also etwas Normales, wobei ich mir schon noch dachte, naja, es sind trotzdem Dinge, die in der Welt betrachtet besonders sind und wofür wir auch dankbar sein sollen und dankbar bleiben sollen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie so einen Blick entwickelt von oben, so auf unser Grundstück. Und da fiel mein Blick auf unsere Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich weiß nicht, ich habe mir immer eine gewünscht, es war mir irgendwie immer wichtig, dass irgendwie in unserem Haus mal so etwas sein wird. Und dann am nächsten Abend denke ich mir, ist das nicht belanglos? Ja, jetzt dieses eine Ding, diese Photovoltaikanlage auf dem Dach, gehört die auch Gott? Ist das nicht irgendwie egal? Dann habe ich weiter überlegt und in die Garage geguckt. Und in der Garage, das wisst ihr ja, da steht meine schöne gelbe Vespa. Ja, gehört die jetzt auch Gott? Also man kann sich da auch dann ein bisschen verlieren in solchen Gedanken, weil da ging es, dann wurde es allgemeiner in meinem Kopf. Und ich habe überlegt, so, naja, mein Geld, meine Finanzen. Und so haben sich Kategorien gebildet. Also Haushofgarten könnte etwas ganz Normales sein. Ja, haben wir ja alle. Aber wie ich schon sagte, naja, es ist schon auch Luxus. Und was Besonderes, dass wir es eben so gut hier in Deutschland haben und so wohnen können. Es gibt diese scheinbar belanglosen Dinge auf einmal in meinem Kopf. Aber die Frage ist, ist das für ihn auch belanglos? Und bei dem Geld und den Finanzen, da habe ich gemerkt, dass ich da doch irgendwie innerlich so eine Grenze also so eine Schranke gebaut habe, wo ich gemerkt habe, ja, irgendwie ja schon, aber so nicht komplett. Ja, ich habe schon auch gerne ein gutes Guthaben auf meinem Konto, so die weltliche Sicherheit und da lasse ich irgendwie dann doch Gott nicht so ganz dran. Also ganz verschiedene Dinge. Ich sage, doch, die gehören alle Gott, aber die Schranken, die machen wir. Nur ist es jetzt ja die Frage, ob das hier gemeint ist. Wenn hier Jesus an der Stelle sagt, gebt Gott, was Gott gehört. Und ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass Jesus hier etwas anderes meint. Was Gott von uns haben möchte, ist etwas viel Wichtigeres als die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Es ist viel umgreifender als diese Kategorien, die ich eben aufgezählt habe. Und es geht auch viel tiefer. Ich selbst bin es, um den es Jesus geht. Ich mit meinem besonderen Charakter, mit meiner sichtbaren und unsichtbaren Identität, mit meinen Gedanken und mit meinen guten Tagen und mit meinen schlechten Tagen. Das passt ganz gut zu den Karten, die der Andi eben abgefragt hat. Gute Tage und schlechte Tage. Und jetzt habe ich immer eben von mir gesprochen, da dürft ihr gerne euren Namen einsetzen. Also es geht um euch persönlich in diesem Text. Das müssen wir einfach jetzt die ganze Zeit vor Augen behalten. Und es geht ziemlich tief um unsere ganze Identität vor Gott und vor Jesus. Ja, wenn wir das verstanden haben, dann ist es jetzt an der Reihe, mal etwas genauer auf den Text zu gucken. Ich mache noch mal eins zurück. Die Situation, die ist eingebettet in eine Zeit, als Jesus schon länger in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Er hat in Synagogen gesprochen, vor Menschen gesprochen, gepredigt und er hat von Gottes neuer Welt gesprochen. Er hat Wunder getan, schon etliche Menschen von Krankheiten geheilt. Er hat Unrecht deutlich angesprochen. Und ein, zwei Kapitel vorher ist er bereits als König in Jerusalem eingezogen. Das heißt also, neben den Jüngern, die ja auch schon bei ihm waren, die ihn begleitet haben, gab es schon eine ganze Schar von Menschen, die Jesus als Messias und als Retter und auch als Sohn Gottes anerkennen. Ja, und das verstanden haben. Aber es gab natürlich auch die, die neidisch waren auf Jesus. Ja, die neidisch waren auf die Zustimmung, die er bekommen hat in der Bevölkerung, auf die Anerkennung, auch auf die Begeisterung, die ihm entgegengebracht wurde, weil die Menschen einfach gemerkt haben, da ist jemand, der spricht anders als unsere Schriftgelehrten, die wir sonst kennen, die wir sonst hören, da ist jemand, der spricht mit einer gewissen Vollmacht. Natürlich haben sie auch die Liebe gespürt von Jesus, die er den Menschen entgegengebracht hat, durch seine Worte und durch seine Taten, durch sein ganzes Verhalten, durch seine Gestik. Das Setting dieser Situation hier ist von Anfang an ziemlich dunkel. Ja, die Pharisäer wollen Jesus in eine Falle locken. Und das machen sie nicht so spontan und nach dem Motto, wir schauen mal, was sich ergibt, sondern sie haben einen Plan geschmiedet. Von Anfang an haben sie einen Plan, um ihn in eine Falle zu locken. Und wir wissen, dass es nicht nur die Falle ist, sondern sie wollen ihn anklagen und sie wollen ihn loswerden. Sie wollen ihm ans Leben. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott und Jesus allwissend ist und die Menschen kennt, die Menschen ins Herz schaut, dann müssen wir ja verstehen, dass ihm das von Anfang an klar war. Und die Kunst wird es jetzt sein, dass wir uns versuchen, da auch hineinzuversetzen, in dem Sinne, dass ich mir überlege, naja, treten euch Menschen gegenüber und stellt euch einfach mal vor, ihr wisst, da ist dieser Background, da ist dieser Hintergrund. Ja, sie reden mit euch in einem Tonfall, das sehen wir jetzt auch gleich, geheuchelt, ja, freundlich und nett, aber in Wirklichkeit wissen wir, was in ihren Herzen vorgeht. Ja, sie beginnen ihr Gespräch mit einem geheuchelten Kompliment. Und dann geht es über in eine Fangfrage. Also, sie fangen an und sagen, Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Also, ich kenne ja viele von euch, die meisten. Und wenn ihr zu mir kämt und würdet mir sagen, Christian, Jesus geht es allein um die Wahrheit. Ja, Jesus sagt uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Und Jesus redet den Menschen nicht nach dem Mund. Dann würde ich euch das glauben, weil ich euch kenne und weil ich vielleicht sage, da ist jemand, der lebt sein Leben mit Jesus. Ich sehe es an seinem Leben, an seinem Verhalten. Da ist echter Glaube. Also das glaube ich euch. Aber hier ist es eben anders. Ja, ist euch jetzt auch schon passiert, dass Menschen mit euch gesprochen haben und ihr wusstet vielleicht sogar schon von Anfang an, dass da keine Ernsthaftigkeit dabei ist? Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das sind Menschen, die mir ans Leben wollen. Nein, da sind wir in Deutschland doch irgendwie auch geschützt und zivilisiert. Aber ich spreche oder ich meine Gespräche, bei denen ich schnell merke, mein Gegenüber hat gar kein ernsthaftes Interesse. Oder da ist vielleicht schon eine Frage, auch zu meinem Glauben, zu meiner Gemeinde, aber es ist keine Offenheit da. Oder ich merke und ich weiß, diese Frage hatte ich schon einmal, zweimal, dreimal oder schon sehr oft. Und wir treten hier auf der Stelle. Wir kommen da irgendwie nicht weiter, weil eben keine Offenheit da ist. Oder weil vielleicht sogar auch letzten Endes über den Glauben gelächelt wird. Ja, du brauchst das. Ich brauche das nicht. es ist in Ordnung, dass du das machst und dann in die Gemeinde gehst und dass du so viel Zeit dafür verwendest. Ja, bei mir war das früher der Sportverein oder ist es der Sportverein, wo ich Zeit verwende. Also es wird irgendwo auch vielleicht belächelt oder sogar lächerlich gemacht. Ich habe auch schon Neid erlebt, ja, oder auch Missgunst. Also schon auch Dinge, die ich hier bei den Pharisäern so entdecke, die mir gegenübergebracht werden. Ja, wie gesagt, also jetzt keine Feindschaft oder Hass, selten bis nie habe ich es erlebt, aber die anderen Dinge schon. Es sind Menschen, die, von denen der Bibel sagt, sie haben ein verschlossenes Herz. Das Herz aus Stein, das ist ein hartes Urteil, aber manchmal spürt man es wirklich. Ja. Wenn ihr das kennt und erlebt habt, dann ist ja die Frage, wie habt ihr darauf reagiert? Ich habe mein Vorbild, Jesus selbst, an den ich mich orientiere, an den ich mich festhalte. Und ich weiß, er ist dem Menschen liebevoll begegnet. Aber ich muss trotzdem auch zugeben, dass ich da auch Frust entwickle, dass mich das manchmal auch enttäuscht. Ich wünsche mir, dass die Jesus auch kennenlernen. Ich wünsche mir liebevolle Beziehungen in meinem Umfeld. Ich kann sogar noch viel weiter gucken und sagen, ich wünsche mir liebevolle Beziehungen in der Welt statt Krieg. Aber ich erlebe es nicht. Ich erlebe Situationen, die sich nicht ändern. Und das frustriert mich und das enttäuscht mich auch. Jetzt sind wir erst so ungefähr bei Vers 16, 17. Aber jetzt schon können wir wieder an das Ende springen und auf die Worte von Jesus hören. Gib Gott, was Gott gehört. Das heißt also, diese Dinge, die ich erlebe, Verletzungen oder Neid oder Missgunst oder ein Egoismus, der mir schadet, der mir wehtut, da erlebe ich hier, wie Jesus mich anspricht und sagt, gib das Gott. Gott ist Jesus, also gib es mir. Gib es mir ab, es ist bei mir gut aufgehoben. Gebt Gott, was Gott gehört. Das ist wirklich ein Geschenk, das wir als Christen haben, dass wir solche Verletzungen abgeben können, in Jesus Hände geben können. Jesus legt seine Hand auf solche Wunden, die andere mir und euch zugefügt haben, und er bietet Heilung an. Also an der Stelle das erste Mal, gebt Gott, was Gott gehört. Ja, jetzt habe ich zu Beginn der Predigt betont, das ist mir auch sehr wichtig, dass es hier eben sehr persönlich ist und wird. Natürlich habe ich auch gebetet und mir überlegt, was ist jetzt Gott, was wichtig für uns als Gemeinde, was legt er mir ins Herz? Und tatsächlich musste ich da auf einmal an eine ganz andere Situation denken. Ich habe eine Unterüberschrift und die lautet, ganz anders, Jogger und Hundebesitzer passen nicht zusammen. Jogger und Hundebesitzer passen nicht zusammen. Wie komme ich darauf? Also ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Ich habe auch Zeugen, die das wissen, weil manchmal begegnet man jemanden, den Jeckels zum Beispiel, oder Benita habe ich es auch gesehen, ach, den Helmut, naja, also auch gerne mit meiner Frau zusammen. Und es ist ja schön, wenn die Menschen draußen sind und sich bewegen, ja, aber neben den Joggern gibt es eben auch noch die Hundebesitzer, die es rauszieht, und die sind dann eben auch da. Und ich weiß nicht warum, aber in der Regel gehen die Hundebesitzer mit Hunden unangeleint vor mir her, und zwar von mir weg. Also nicht auf mich zu, dass sie mich sehen, sondern nein, sie gehen von mir weg. Und dann wissen wir ja, dass ein Hund ein sehr scharfsinniges Tier ist. Ja, also es ist eigentlich in der Regel so, dass der Hund mich immer natürlich eher schnuppert oder hört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er sieht mich immer vorher. Und also laufende Menschen und Hunde, das ist anscheinend irgendwie provokativ. Für die Hunde, für mich nicht. Das kann dann auch mal, es ist auch schon mal brenzlig geworden, aber sehr, sehr selten. Aber vom Gefühl her ist es einfach nicht schön. Ich habe jetzt keine Angst vor Hunden, aber naja, wenn sich Menschen bewegen und laufen, darauf reagieren die halt. Und dann kommen die an und schnuppern oder laufen neben mir her, und ich mag das nicht. Und Das ist, wie komme ich darauf? Also es ist leider schon mehrmals vorgekommen, dass ich dann versucht habe, mit den Hundebesitzern zu sprechen und habe versucht, ihnen klarzumachen, dass es einfach nicht schön ist und dass es schöner wäre, wenn der jetzt angeleint wäre, auch wenn sie mich sehen, dass sie ihn dann vielleicht zu sich rufen, aber die denken natürlich immer, der tut nichts, der spielt nur. Und das ist einfach echt unschön. Und das habe ich versucht, ihnen zu erklären, freundlich. Und boah, ich habe da wirklich schon echt harte Antworten bekommen. Ich soll mich nicht so anstellen. Das wäre ja lächerlich, mein Verhalten. Also ich musste echt schlucken. Und dann bin ich weitergelaufen und der Erholungseffekt dieses Laufes, der war wirklich weg. Weil danach hatte ich Gedanken im Kopf. Ich habe echt überlegt, ob ich dir jetzt überhaupt so laut sagen soll. Also ich war sauer, ich war wütend. Da waren auch so Gedanken wie, ich weiß nicht, ich sage besser nicht. Also es war wirklich, klar, ich habe mich auch drin verloren, gebe ich zu, aber worauf ich hinaus will ist, ich merke an der Stelle auf einmal, und darüber erschrecke ich sogar, dass ich mit meinen Gedanken in dem Augenblick gar nicht mehr so weit weg bin von den Menschen, die ich vielleicht gerade eben verurteilt habe, die mir gegenüber treten und mir gegenüber sich falsch verhalten oder verletzend verhalten. Ja, auf einmal verurteile ich andere. Natürlich war es jetzt nicht die Gelegenheit, dem Hundebesitzer das Evangelium zu erklären. Naja, vielleicht ja schon, aber ich habe es nicht gemacht. Aber ich war sehr weit entfernt von den Aussagen von Jesus, wo er sagt, liebe doch deinen Nächsten, so wie dich selbst. Und ich war sehr weit davon entfernt von den Aussagen, von den vielen Beispielen, die wir zum Beispiel im Jakobusbrief lesen, wo wir sehen, dass Werke und Worte oder Taten und Worte, Taten und Glaube zusammengehören. Also an meinem Verhalten erkenne ich doch, dass Jesus in mir wohnt oder sollte man zumindest. Und davon war ich wirklich weit entfernt. Also die Dinge, die mir eigentlich zuwider sind bei anderen, erlebe ich auf einmal bei mir selbst. Und das Schlimme ist, dass ich dieses Verhalten, was ich jetzt schon auch irgendwo als Versagen bezeichnen würde, dass sich das wiederholt. In anderen Situationen, in meinem Verhalten Menschen gegenüber, in meinem Denken, es wiederholt sich. Jeden Tag, weiß ich nicht, vielleicht schon. Und da frage ich mich, was nun, wohin damit? Das passt nicht zusammen. Ja, und auch hier lese ich wieder den Vers 21, also den zweiten Teil. Gebt Gott, was Gott gehört. Gebt Jesus ab, was ihm gehört. Kann man jetzt mal hinterfragen, gehört dieses Denken wirklich Gott? Es ist vielmehr ein Angebot von Jesus selbst, der sagt, gib es mir ab, ich möchte dir ein friedvolles Herz neu schenken. Also gib es mir ab. Ich höre Jesus Worte, die mir sagen, du hast einem Menschen Unrecht getan. Okay, der kennt mich vielleicht gar nicht, aber es ist ein Geschöpf Gottes. Ich habe ihn geschaffen und ich wünsche mir auch Gemeinschaft mit ihm und ich liebe ihn. Und du denkst gerade Dinge über denjenigen, die nicht in Ordnung sind. Wie verhalte ich mich? Ich rede mit Gott darüber, ich erzähle es ihm und ich bitte um Vergebung. Und ich weiß, mir ist vergeben, weil Jesus die Schuld auf sich genommen hat, die ich in dem Augenblick tatsächlich in mir anhäufe. Gucken wir auf Vers 18. Jesus sagt, oder er durchschaute ihre Hinterhältigkeit, ihr Heuchler. Also Jesus ist nicht überrascht von der Situation. Die Situation, die ist bedrohlich. Ja, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Sie ist wirklich bedrohlich. Sie wollen ihm ans Leben. Und da könnte man auch die rote Karte heben. Ja, wenn man ihn fragen würde, wie geht's dir, Jesus? Da wäre die rote Karte angemessen, weil es ist echt eine sehr bedrohliche Situation. Aber Jesus ist nicht überrascht. Jesus ist die Wahrheit. Also kann er diese Frage, die ja gegen ihn gerichtet ist, auch direkt und deutlich als geheuchelt, also als falsch und unehrlich benennen. Sofort, ihr Heuchler. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Und seine Weisheit ist unendlich. Jesus ist souverän über den Situationen, in die er kommt. an der Stelle. Er ist ganz souverän. Gott hat die Kontrolle über das Geschehen auf der Erde nie verloren. Er steht auch souverän über deinen Sorgen und über deine Probleme. Nehmt das hier als Beispiel. Hier wäre die Gelegenheit, wirklich nervös zu werden. Wird er nicht. Gott hat die Kontrolle. Bedenke einfach, Gott kennt dich. Er schaut dich an, er durchschaut dich, er schaut dir ins Herz. Da denke ich an die Situation, wo David als zukünftiger König ausgewählt wird von Samuel. Ja, wo es heißt, Gott schaut nicht aufs Äußere, sondern er guckt den Menschen ins Herz hinein. Ja. Also verstecken und lügen und überspielen funktioniert bei Jesus nicht. Aber Jesus sucht nicht nach Fehlern in uns. Sein Blick ist liebevoll. Ja, er geht mit und er begleitet dich. Deswegen ist Jesus nicht überrascht von dieser Frage. In Vers 19 lesen wir jetzt die Sache mit dem Geldstück. Zeigt mir ein Geldstück. Das finde ich immer sehr schön. Da ist Jesus für mich der Pädagoge. Ich bin ja auch Pädagoge. Und also er spricht zu den Menschen, aber er hält die Münze hoch und zeigt ihnen etwas oder er fordert sie auf und holt ihr eine Münze raus. Das heißt, sie werden aktiv und er stellt eine Frage. Alles gleichzeitig, das heißt, mehrere Sinne werden einfach angesprochen. Und die Frage ist ja auch erstmal ganz einfach. Ja, wessen Bild ist denn da jetzt zu sehen? Und so ist auch die Antwort ganz einfach. Da ist eben der Kaiser, sogar mit Namen zu sehen. Ja, die Antwort lautet dann, gebt dem Kaiser, was ihm zusteht. Darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, aber auch das ist eine Aussage, die wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollten. Gebt dem Kaiser, jetzt haben wir keinen Kaiser, ja, wir leben in einer Demokratie, aber wir haben einen Staat und naja, da spielen für mich Fragen eine Rolle wie Umgang mit meinem Geld, mit meinen Steuern, mit der Steuererklärung, ja, mit Rechnungen, mit Geld. Also Ehrlichkeit, gib dem Kaiser, dem Staat, was ihm zustehen. Aber dann kommt dieser Satz, gebt Gott, was ihm gehört. Was gehört Gott? Zwei Dinge hatten wir schon, ein kleiner Rückblick. Einmal den Neid oder Missgunst von anderen Menschen uns gegenüber. Das löst bei mir Frust auf oder Enttäuschung und es verletzt mich. Gebt Gott, was Gott gehört. Das darf ich Gott abgeben. Es ist aber auch die eigene Wut oder Missgunst gegenüber anderen, die ich gegen andere richte. Falsche Verhaltensweisen, Unehrlichkeit und Egoismus, der in mir drin steckt. Ich will ihn nicht haben, aber er steckt in mir drin. Gebt Gott, was Gott gehört. Gott ist Schöpfer der Erde. Und seine Kreativität dabei ist unbeschreiblich, unermesslich. Ja, darüber könnte man viel sprechen. Wir gucken raus in die Natur und wir sehen, wir haben einen kreativen Schöpfergott. Dann hat Gott die Menschen erschaffen. Und so auch dich. Sehr individuell und einzigartig. Jeder ist einzigartig. Die Antwort von Jesus hier ist, oder erfolgt in einem besonderen Tonfall. Ja, nun gut, also ich bin ja jetzt nicht dabei, er spricht jetzt hier nicht wirklich den Tonfall, höre ich ja nicht. Aber was ich meine ist, menschlich würde ich sagen, Jesus ist hier echt ganz schön kurz angebunden. Ja, seine Antwort ist schroff und kurz. Gebt dem Kaiser, was ihm zusteht und gebt Gott, was ihm gehört. Punkt. Also wirklich kurz angebunden. Ich würde sogar fast sagen, das stimmt jetzt nicht, aber ja, ein Mensch, der sowas sagt, würde ich sagen, boah, der ist vielleicht sogar ein bisschen genervt, dass er das eben so kurz ausspricht. Jesus setzt hier eben nicht zu einer langen Predigt an, ja, die jetzt mit einer Einladung zum Glauben endet oder vielleicht mit einem Aufruf zur Umkehr. Das haben wir an anderen Stellen auch. Ja, zum Glauben einladen, das mache ich sehr gerne. Ja, oder einen Aufruf zur Umkehr. Hier formuliert Jesus ganz kurz und knapp einen Anspruch. Das, was Gott gehört, darauf hat er einen Anspruch. Also auf die Erde, auf die Menschen und so auch auf dich. Jesus formuliert einen Anspruch auf dich und auf dein Leben. Deswegen gib Gott, was Gott gehört. Biete ihm dein Leben an. Amen. Ich bete noch zum Abschluss und dann übernimmt der Andi wieder. Himmlischer Vater, du bist ein Schöpfergott. Du hast uns hier schön und gut eingerichtet auf der Erde. In der Natur, aber auch in unseren Bauwerken. Uns geht es wirklich gut. Und du hast jeden Menschen einzigartig und mit viel Liebe erschaffen. Du wünschst dir die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen. Und ich danke dir für all die Menschen, die sich zu dir bekennen, die zu dir gehören, die du zu dir gezogen hast und die dich als Gott erkennen und dich anbeten. Jetzt lesen und hören wir von dem Anspruch. Du bist auch ein neidischer Gott. Du hast die Dinge erschaffen für uns, in Liebe für uns. Ist es nicht einfach angemessen, dass wir das erkennen und uns dir gegenüber auch so verhalten? Bitte vergib uns Situationen, Herr, wo das nicht der Fall ist, wo wir uns anders verhalten, falsch verhalten und wo Menschen oder wir dich nicht so anerkennen, nicht mit der gebührenden Ehre, wie es dir eigentlich gehören sollte oder gehört. Ich würde dich bitten, Herr, dass wir die Worte in unser Herz aufnehmen, dass wir sie bewegen, darüber nachdenken und dass wir gute Entscheidungen treffen für unser Leben. Danke, dass du uns kennst, dass du mitgehst und danke, dass du ja, Schuld vergibst, dass Schuld und Verletzungen bei dir einfach gut aufgehoben sind. Hab vielen Dank dafür. Amen.